Ja, herzlich willkommen auch von mir. Der Herr ist auferstanden. Er ist wahrhaftig auferstanden. Amen. Das haben wir uns letzte Woche Sonntag, oder viele von uns haben sich das sicherlich gewünscht. Und ich habe ein bisschen recherchiert, was hat es mit diesem Ostergruß eigentlich auf sich? Wo kommt der Herr? Wo hat er angefangen? Und dabei habe ich herausgefunden, dass selbst die ersten Christen, also in der allerersten Kirche, die es gab, sich das schon als Gruß zugesprochen haben. Und da musste ich irgendwie so ein bisschen lachen, weil wenn ich mir die Ostergeschichte in der Bibel anschaue, dann läuft das erstmal noch nicht so ab. Und da sehen wir, dass Maria Magdalena die Erste ist, die ja ans Grab gegangen ist. Die nach Jesus sucht und ihn nicht findet und dann einem Engel begegnet. Der Engel erklärt ihr, nein, Jesus ist auferstanden, er ist nicht mehr hier. Und dann hat sie den Auftrag, zurückzugehen zu den anderen Jüngern und ihnen das zu erzählen. Und sie rennt zurück und sie erzählt es den anderen Jüngern und die können das erstmal noch nicht so ganz glauben. Die hatten da erstmal noch ihre Schwierigkeiten und ich stelle mir das so vor, dass Maria angerannt kam und meinte, hey, der Herr ist auferstanden. Alle waren so, ernsthaft oder ein bisschen unangebrachter Witz oder was soll das, Maria, was soll das? Das ist ja wirklich nicht passend. Und erst als Jesus am selben Abend, heißt es in der Bibel, begegnet er den Jüngern. Sie haben sich eingeschlossen, weil sie so Angst hatten vor den Juden. Sie hatten Angst vor der Verfolgung. Sie hatten Angst, dass ihnen dasselbe passieren würde wie Jesus. Sie haben sich also versteckt mit Angst und Panik und wollten nicht gesehen werden. Und Jesus schafft es irgendwie trotzdem in das Haus rein. Und Jesus stellt sich ihnen vor. Und als sie ihn sehen und als sie seine Wunden sehen, verstehen sie endlich, oh ja, Jesus ist wirklich auferstanden. Er ist wahrhaftig auferstanden. Und ich finde es so lustig, weil in dieser Geschichte heißt es wieder, aber Thomas war nicht dabei. Thomas war irgendwie verhindert, Thomas war woanders. Und Thomas kommt später zurück und die Jünger erzählen natürlich alle, Thomas, der Herr ist auferstanden, er war wirklich da. Thomas ist so, nee, das stimmt nicht, er ist doch gestorben, das kann doch nicht sein. Und 8 Tage später sitzen sie wieder zusammen und diesmal ist Thomas dabei, diesmal hat er es geschafft und Jesus kommt extra noch einmal, kommt noch mal dazu, als Beweis, dass er auferstanden ist, so dass auch Thomas verstehen darf, ja, er ist auferstanden. Und von Paulus erfahren wir später in einem der Briefe, dass Jesus, bis er dann in den Himmel aufgestiegen ist, bis zu 500 Menschen begegnet ist. Und wir lesen das, weil viele Leute in der ersten Gemeinde auch sagen, ja, aber Paulus, was du da schreibst, wir sind uns nicht so ganz sicher, ist Jesus wirklich auferstanden? Paulus schreibt, 500 Leute haben das gesehen, alle leben sie heute noch. Wenn ihr es nicht glaubt, dann geht doch und fragt sie. Und wir wollen auch die passende Bibelstelle dazu lesen. Das steht im Johannes 20, 19-22. Am Abend desselben Tages hatten sich alle Jünger versammelt. Aus Angst vor den führenden Juden ließen sie die Türen fest verschlossen. Plötzlich kam Jesus zu ihnen. Er trat in ihre Mitte und grüßte sie, Friede sei mit euch. Dann zeigte er ihnen die Wunden in seinen Händen und an seiner Seite. Als die Jünger ihren Herrn sahen, freuten sie sich sehr. Jesus sagte noch einmal, Friede sei mit euch. Wie mich der Vater gesandt hat, so sende ich jetzt euch. Nach diesen Worten hauchte er sie an und sprach, empfangt den Heiligen Geist. Und was mich an dieser Stelle so beschäftigt, ich habe es dick markiert, als die Jünger ihren Herrn sahen, freuten sie sich sehr. Davor hatten sie Angst und sie haben sich eingekauert, sie haben sich versteckt. Und eine Begegnung mit dem auferstandenen Jesus und plötzlich wird aus ihrer Angst Freude. Plötzlich wird aus dem Verstecken ein Aufruf an sie, geht raus, erzählt von mir, erzählt, dass ich auferstanden bin. Und tatsächlich sind all die Jünger sehr gut darin gewesen, später rauszugehen, das Evangelium zu erzählen, die ersten Kirchen zu gründen. Innerhalb von kürzester Zeit hat die Gemeinde sich rapide erweitert, vergrößert. Und mich hat das so berührt, die Jünger, die Angst hatten, die sich versteckt haben, die nicht rausgehen wollten, die nicht gesehen werden wollten, die Angst hatten, was mit ihnen passiert. Sie haben eine Begegnung mit Jesus, sehen, dass er auch verstanden ist, wie mächtig er ist. Und plötzlich wird aus den Jüngern, die sich verstecken, Jünger, die so eine Freude erleben, die so eine Freude erfahren haben, dass sie rausgehen und es erzählen wollen. Sie bereit sind dafür, Verfolgung in Kauf zu nehmen, dafür sogar getötet zu werden. Einige der Jünger haben für diese Botschaft, die sie bezeugt haben, der Herr ist auferstanden. Genau für diese Botschaft mussten einige Jünger ihr Leben lassen. Und wir alle kennen den Bibelvers, in dem uns Jesus erklärt, in dem uns Gott erklärt, warum er seinen Sohn geschickt hat. Denn so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen einzigen Sohn gab, damit alle die, die an ihn glauben, nicht verloren gehen, sondern das ewige Leben haben. Wir kriegen also einen kleinen Einblick, warum hat Gott, der Vater, Jesus auf die Erde geschickt. Und was ich cool finde, ist, dass ich letztens entdeckt habe, es gibt auch einen Bibelvers, wo erklärt wird, warum hat Jesus das Ganze eigentlich mitgemacht. Ja? Wir wissen, dass Jesus aus freien Stücken ans Kreuz gegangen ist. Ja, der Vater hat ihn gesandt, aber Jesus hat sich bewusst entschieden, diesen Weg zu gehen. Und in Hebräer 12, Vers 2 lesen wir die Erklärung, weil große Freude auf ihn wartete, erduldete Jesus den Tod am Kreuz, trug die Schande, die damit verbunden war. Und ich finde das so bemerkenswert, weil große Freude auf Jesus gewartet hat. Er hat sich so auf irgendwas gefreut, er hatte so eine Vorfreude, dass er bereit war, alles dafür hinzugeben. Wir hatten eine lange Predigtreihe, ich glaube über 7, wo es darum ging, was hat Jesus alles erlitten. Und er hat sehr viel erlitten, er hat sehr viel durchgemacht. Er wurde verlassen, er wurde verraten, er wurde verurteilt, obwohl er unschuldig war. Er musste am Kreuz sterben, er wurde beschämt und all das hat er einfach so hingenommen, weil er wusste, große Freude wartet auf mich. Und da frage ich mich schon, was ist denn diese große Freude, die noch erwartet? Auf was dürfen wir uns vielleicht auch freuen, die wir das noch nicht in Fülle gesehen haben? Und ich glaube, oft denken wir, dass Gott vielleicht enttäuscht von uns ist, Gott vielleicht ein bisschen genervt von uns ist, Gott ein bisschen unzufrieden ist, vielleicht ein bisschen frustriert, hat er das wieder falsch gemacht, hat er das nicht hinbekommen, oh, das hat er auch schon wieder nicht gemacht. Und ich finde es so toll, dass Jesus sagt, weil große Freude auf ihn wartete, hat er sich bereit erklärt, am Kreuz zu sterben. Weil durch seinen Tod am Kreuz hat er den Frieden mit Gott hergestellt. Wir dürfen wieder ein Leben in Verbindung mit Gott führen. Und Jesus hat gesagt, das bereitet mir große Freude. Dass ich wieder mit meinen Kindern zusammen leben kann, dass ich ein Leben in Fülle mit ihnen haben kann, dass sie nicht verloren gehen, sondern dass ich mit ihnen leben kann. Das erfüllt mich mit so einer Freude. Ja, ich bin bereit, alles auf mich zu nehmen. Und wenn ihr euch fragt, wie schaut das eigentlich aus mit dem, auf was sich Gott gefreut hat, gibt es da irgendwie einen genaueren Einblick in, wie das ausschauen könnte? Und dafür würde ich gerne Johannes 15, 1 bis 15 vorlesen. Johannes 20, 1 bis 15. Johannes 15, 1 bis 15. Ich bin der wahre Weinstock und mein Vater ist der Weingärtner. Alle Reben am Weinstock, die keine Trauben tragen, schneidet er ab. Aber die fruchttragenden Reben beschneidet er sorgfältig, damit sie noch mehr Frucht bringen. Ihr seid schon gute Reben, weil ihr meine Botschaft gehört habt. Und ich glaube, das dürfen wir auch für uns annehmen. Wir sind schon gute Reben, weil wir Gottes Botschaft gehört haben. Gott sieht uns schon als gute Reben an. Bleibt fest mit mir verbunden und ich werde ebenso mit euch verbunden bleiben. Das ist schon das zweite Versprechen, wenn wir versuchen, fest mit Gott in Verbindung zu bleiben, wenn wir nach ihm suchen, wenn wir uns nach ihm ausstrecken, dann heißt es, wenn wir das machen, dann wird er mit uns verbunden bleiben. Denn eine Rebe kann nicht aus sich selbst heraus Früchte tragen, sondern nur, wenn sie am Weinstock hängt. Ebenso werdet auch ihr nur Frucht bringen, wenn ihr mit mir verbunden bleibt. Ich bin der Weinstock und ihr seid die Reben. Wer mit mir verbunden bleibt, so wie ich mit ihm, der trägt viel Frucht. Denn ohne mich könnt ihr nichts ausrichten. Wer ohne mich lebt, wird wie eine unfruchtbare Rebe abgeschnitten und weggeworfen und verbrannt. Wenn ihr aber fest mit mir verbunden bleibt und euch meine Worte zu Herzen nehmt, dürft ihr von Gott erbitten, was ihr wollt, ihr werdet es erhalten. Wenn ihr viel Frucht bringt und euch so als meine Jünger erweist, wird die Herrlichkeit meines Vaters sichtbar. Wie mich der Vater liebt, so liebe ich euch. Bleibt in meiner Liebe. Wenn ihr nach meinen Geboten lebt, wird meine Liebe euch umschließen. Auch ich richte mich nach den Geboten meines Vaters und lebe in seiner Liebe. Das alles sage ich euch, damit meine Freude euch erfüllt und eure Freude dadurch vollkommen wird. Und so lautet mein Gebot: Liebt einander, wie ich euch geliebt habe. Niemand liebt mehr als einer, der sein Leben für die Freunde hingibt. Und ihr seid meine Freunde, wenn ihr tut, was ich euch aufgetragen habe. Ich nenne euch nicht mehr meine Diener, denn einem Diener sagt der Herr nicht, was er vorhat. Ihr aber seid meine Freunde, denn ich habe euch alles anvertraut, was ich vom Vater gehört habe. Wir sind Gottes Freunde. Gott nennt uns seine Freunde. Und ich finde das spannend an diesem Bibeltext. Ich habe mir den eines Morgens durchgelesen, habe beschlossen, er ist so gut, ich möchte ihn ganz reinnehmen. Aber wenn man sich genauer anschaut, dann finde ich, gibt es so ein paar Details. Und der erste Hauptsatz, mit dem man den Satz vielleicht oder diesen ganzen Versblock zusammenfassen kann, ist: Bleibt fest mit mir verbunden und ich werde ebenso mit euch verbunden bleiben. Das ist ein ganz klares Versprechen von Gott: Wenn ihr mich sucht, werde ich mich finden lassen. Ich werde euch finden und ich werde mit euch verbunden sein. Und das Coole ist, dass daraus zwei Sachen entstehen. Und der Text sagt, zwei Sachen werden eigentlich dadurch klar. Und der eine steht in Vers 8. Wenn ihr viel Frucht bringt und euch so als meine Jünger erweist, wird die Herrlichkeit meines Vaters sichtbar. Und ich finde das so schön, einfach wenn wir Zeit mit Gott verbringen, wenn wir ihn suchen, wenn wir ihm nachgehen, einfach daraus wird Gottes Herrlichkeit in unserem Leben sichtbar. Und sie wird für uns sichtbar. Ich glaube, dass wenn wir Gott suchen, er lässt sich finden und wir dürfen ihn erleben, wir dürfen Spannendes mit ihm erleben, wir dürfen Aufregendes erleben. Seine Herrlichkeit wird in unserem Leben sichtbar und es wird auch für andere sichtbar. Und andere Leute werden merken, bei dem ist irgendwas anderes. Bei dem ist irgendwas besonders. Ich habe mich gestern länger mit Justus unterhalten und wir haben festgestellt, es gibt immer wieder Leute, die uns ansprechen und bemerken, irgendwas ist da anders. Warum bist du so fröhlich? Du strahlst irgendwas aus, ich weiß gar nicht, was es ist, aber irgendwas ist da. Diese Tatsache, ja, wenn wir Gott suchen, dann wird es Menschen auffallen, Menschen werden es bemerken. Und der zweite Punkt ist, das alles sage ich euch in Vers 11, das alles sage ich euch, damit meine Freude euch erfüllt und eure Freude dadurch vollkommen wird. Also dieser ganze Block an Sachen, wir sollen Gott suchen, wir sollen ihm nahe kommen. Warum erzählt uns das Jesus? Er erzählt es uns, damit uns seine Freude erfüllt und damit unsere Freude in uns vollkommen wird durch die Freude, die er uns schenkt. Ich finde das so toll, diese Freude will ich haben. So, wenn Jesus mir anbietet, hey, du kannst meine Freude haben und deine Freude kann dadurch vollkommen werden, ja, bin ich dabei. Das nehme ich auf jeden Fall. Und dann habe ich so ein bisschen drüber nachgedacht, was hat es mit der Freude auf sich. Dabei habe ich festgestellt, Freude kann man sich nicht erarbeiten. Es ist nicht, dass man irgendwie einfach noch härter arbeitet und dann ist man glücklicher und dann hat man mehr Freude und dann sonst wie. Sondern Freude ist etwas, das passiert. Und dann habe ich mir überlegt, naja, wie wird man manchmal fröhlich? Wie kann man Freude erleben? Und dann ist mir aufgefallen, wenn wir Menschen begegnen, die eine extreme Freude ausstrahlen, dann ist das ansteckend. Dann beschäftigt es uns. Dann sind wir davon mitgenommen. Und das finde ich so cool an diesem Bibelvers, dass Gott sagt, wenn du mir nahe kommst, dann wird meine Freude einfach auf dich überspringen. Und ich habe gestern festgestellt, dass ich Gott, seitdem ich ihn kennengelernt habe und seitdem ich ihn persönlich kennengelernt habe, er sich eigentlich immer als ein sehr lustiger Gott mir dargestellt hat. Ich hatte immer viel mit Gott zu lachen. Ich habe auch immer noch sehr viel mit Gott zu lachen. Und ich habe festgestellt, das ist ein echtes Privileg. Und ich glaube, viele Leute stellen sich Gott so nicht vor. Und wenn wir uns die Früchte des Geistes anschauen, also die Sachen, die wir vom Heiligen Geist bekommen, dann sehen wir, dass die erste Frucht des Geistes ist die Liebe. Und so viele Menschen sagen, ja, Gott ist Liebe, Gott ist Liebe. Aber die zweite Frucht des Geistes ist die Freude und die Fröhlichkeit. Aber ganz selten höre ich Leute sagen, ja, Gott ist die Freude und Gott ist die Fröhlichkeit. Und ich weiß nicht, wie es vielleicht dem einen oder anderen von euch geht, wenn ihr an Gott denkt und ihr denkt nicht an Fröhlichkeit, wenn ihr irgendwie vielleicht an einen Gott denkt, der sauer ist, der nicht glücklich ist, oder vielleicht einfach an Gott, der emotionslos ist, der vielleicht gar nicht so viele Emotionen hat. Gott hat Humor erfunden und ich bin mir ziemlich sicher, dass er sehr witzig ist. Und Gott ist einfach von Fröhlichkeit umgeben und ich möchte euch das zusprechen, Gott von Fröhlichkeit umgeben. Und wenn wir in seine Gegenwart kommen, wenn wir Gott suchen und wenn wir Gott begegnen, dann soll seine Fröhlichkeit überschwappen. Dann sollen wir das davon mitbekommen. Und ich möchte euch ein paar Zeugnisse erzählen, wo ich Gottes Freude einfach erleben durfte, wo ich das mitbekommen durfte. Und ich fange gleich mit gestern an. Ich hatte gestern, ich war auf dem Weg zur S-Bahn und ich war noch zu Hause und dann wusste ich, okay, bald geht's los. Also die S-Bahn fährt in so 7 Minuten irgendwas. Also muss ich mich langsam auf den Weg machen. Meine Schwester lacht schon, weil ich immer zu spät losfahre. Und dann wollte ich aber unbedingt noch ein Lobpreislied nebenbei hören und habe dann eben auf mein Handy geschaut und habe dann gleich eins gefunden, was 7 Minuten irgendwas lang war. Dann habe ich das angeklickt und dann war irgendwie doch noch was anderes im Haus und dann war es tatsächlich so, dass ich viel zu spät los bin und ich saß dann auf dem Fahrrad und war schon dabei, mir irgendwie einen abzustrampeln, damit ich schneller ankomme, damit ich auf jeden Fall diese S-Bahn noch erwische. Und dann hat Gott mir gesagt, Tim, solange das Lobpreislied noch läuft, ist die S-Bahn noch da. 7 Minuten, 7 Minuten. Solange das Lobpreislied noch läuft, ist die S-Bahn nicht weg und wir sind noch mitten im Lobpreislied drin. Und dann habe ich mir gedacht, na gut, dann entspanne ich mich, dann fahre ich langsamer. Bin also ganz entspannt zum Bahnhof gefahren, habe mein Fahrrad abgestellt, bin abgestiegen, habe wieder auf die Uhr geschaut und habe festgestellt, oh je, jetzt ist nur noch 1 Minute. In Puchheim muss man einiges noch irgendwie die Treppen runter, rüber und wieder hoch. Und habe mich wieder stressen lassen und Gott hat wieder gesagt, Tim, wir sind doch noch mitten im Lobpreislied. Mach dir keinen Stress. Und dann habe ich mir gedacht, na gut, ich riskiere es jetzt, ich gehe wieder entspannt rüber. Und ich bin entspannt rüber gelaufen und die S-Bahn ist zeitgleich mit mir eingefahren, während ich eingelaufen bin. Und das Lobpreislied war immer noch am Laufen und ich gehe rein und ich setze mich auf meinen Platz und ich denke mir, danke Gott, du bist so gut. Ich habe mich nicht stressen müssen, alles war entspannt, alles war gut. Und der Moment, wo das Lobpreislied aufhört, geht das Piepen der Türen an und die Türen schließen sich. Und ich dachte mir, wow Gott, so ernst hatte ich es gar nicht genommen. Ich wusste nicht, dass es wirklich auf die Sekunde genau sein wird. Und natürlich kann man sagen, ja, vielleicht ist Zufall, vielleicht sonst was, aber sowas passiert mir ständig. Solche kleinen Begegnungen, wo ich merke, wow, Gott ist wirklich im Alltag mit dabei. Wir haben es vorhin gesungen, du bist ein Gott, der mich sieht. Am selben Tag, also gestern, bin ich hier später nochmal, musste ich die U-Bahn nehmen. Und ich war hier in der Kirche und ich wusste, ich bin schon wieder spät dran. Ich wusste nicht, wann die U-Bahn kommt, aber ich wusste, ich muss demnächst zum nächsten Termin. Und wollte dann aber unbedingt wieder noch ein Lobpreislied diesmal anhören. Und ich war hier in der Gemeinde tatsächlich und wollte noch einfach ein Lobpreislied genießen und habe mir dann noch die Zeit genommen und bin dann danach schnell runter und zur U-Bahn. Und wieder, als ich auf der Rolltreppe stand, habe ich die S-Bahn einfahren hören, die U-Bahn. Und es war wieder perfekt, genau das Timing. Und wäre ich früher gegangen, hätte ich das Lobpreislied nicht noch angehört, dann wäre ich 5 Minuten an der U-Bahn gestanden und hätte auf die U-Bahn gewartet. Und das zeigt mir einfach, wie oft mir Gott begegnet und wie, wenn wir mit offenen Augen durchs Leben laufen, wir auch sehen können, wie oft Gott in unserem Leben Wunder tut. Ich war letztens in einem Café und dann wollte ich bezahlen und dann habe ich festgestellt, dass überall steht, wir nehmen nur Bargeld und ich hatte kein Bargeld dabei. Und dann habe ich eben gefragt, wo ist die nächste Bank, wo kann ich Geld abheben? Meinten sie, gleich um die Ecke. Dann bin ich also raus, ich habe Geld abgehoben und bin wiedergekommen, um zu bezahlen. Und dann meinten die Leute zu mir, übrigens, sie haben ihre Mütze vergessen. Und ich dachte mir, hey, wie cool. Hätte ich Bargeld dabei gehabt oder hätten die mit Kartenzahlung genommen, wäre jetzt meine Mütze weg. Und irgendwie, Gott hat einfach eine witzige Art. Ja. Ich dachte mir dann auch, Gott, hättest du mich auch irgendwie anders warnen können, hättest du mir ja nochmal einen Gedanken geben können, dafür hätte ich ja nicht zurückkommen müssen. Aber Gott hat einfach einen unglaublichen Humor, glaube ich, und wir dürfen ihn, glaube ich, auf ganz, ganz witzige Art und Weise erleben. Aber in meinem Leben durfte ich auch sehen, dass Gott nicht nur in kleinen Dingen bei mir ist, sondern dass er auch in den ganz großen Dingen bei mir ist. Als ich mit der Schule fertig wurde, habe ich dringend einen Job gesucht. Ich wollte Geld verdienen, um dann auch ins Ausland zu gehen und irgendwie zu reisen und eine Jüngerschaftsschule zu machen. Und irgendwie war es echt schwierig, einen Job zu finden, weil die meisten Leute einen nicht für ein paar Monate haben wollen, sondern dann entweder gescheit oder sonst wie. Und ich habe einfach keinen Job gefunden. Und irgendwann kam meine Mutter und meinte, Tim, willst du es nicht mal bei unserer Bahnhofsapotheke probieren? Willst du nicht mal hingehen und einfach mal fragen? Die haben so ein Ausschreibeschild draußen. Wir suchen PTA-Mitarbeiter und sonst wie. Dachte ich, naja, bin ich ja alles nicht. Bin ja kein ausgebildeter PTA-Mitarbeiter oder sonst was. Aber dann habe ich mich halt trotzdem entschieden. Ich bin hingegangen und ich bin reingegangen, habe gefragt. Und die haben genau dieselbe Frage gestellt. Naja, sind Sie denn PTA-Mitarbeiter? Meinte ich, nee, bin ich nicht. Dachte ich, frag trotzdem. Und dann meinten die, naja, dann haben wir nicht so ganz einen Job für Sie, aber wir haben ja auch ein Testzentrum für Corona. Und da kennen wir uns jetzt nicht aus, aber vielleicht brauchen die noch einen Job. Ich würde mir einfach mal Ihre Nummer aufschreiben und dann wird Sie der Chef später zurückrufen. Ich dachte mir, okay, super Sache. Ich gehe raus, ich war so ein bisschen enttäuscht, dass ich jetzt nicht direkt was hatte, aber ja, es war vielleicht auch ein bisschen viel erwartet. Und innerhalb von wenigen Stunden kriege ich einen Anruf. Hey Tim, hast du morgen Zeit, dann können wir dich einweisen und Montag kannst du mit Arbeiten anfangen. Und ich dachte mir, was? Ich habe keine Bewerbungsunterlagen, der kennt mich nicht mal, wir haben uns noch nicht gesehen. Und er möchte, dass ich am Montag anfange, es war an einem Freitag, dass ich morgen komme und er mich einweist. Und ich habe sofort zugesagt, wir haben uns getroffen, er hat mich eingeweist, super freundlich. Und ich habe zu arbeiten angefangen. Und eine Woche später wurde ich nochmal ins Büro vom Chef geholt. Und er hat mich hingesetzt, wir haben einfach nochmal so ein bisschen über das Unternehmen gequatscht. Und dann meinte er, übrigens Tim, eigentlich brauchen wir gar keine Tester. Wir haben eigentlich genug Tester, aber wir bräuchten dringend einen Fahrer für unsere Medikamente. Und da muss ich jetzt nochmal zurückspringen, weil ich davor lange nach Fahrerjobs gesucht habe. Weil ich mir dachte, was für einen Job gibt's denn so easy zu holen? Naja, bei Flaschenpost oder sonst welchen Firmen, die es heutzutage gibt. Und überall hieß es, Sie sind noch nicht 21 und Sie haben den Führerschein noch nicht 2 Jahre. Wir nehmen Sie nicht, weil es mit der Versicherung nicht klappt. Und dann sitze ich in diesem Büro und mein Chef sagt mir, eigentlich brauchen wir dich nicht als Tester. Möchtest du nicht als Fahrer für uns arbeiten? Da meinte ich, wenn du wüsstest, wie lange ich danach gesucht habe. Ich habe ihm dann aber gleich erklärt, geht das mit der Versicherung und sonst wie? Und er meinte, alles kein Problem, wenn du fahren kannst, dann hast du den Job. Aber er meinte, es gibt einen Knackpunkt. Die Tester verdienen bei uns deutlich mehr als die Fahrer. Das heißt, du verdienst weniger. Da meinte ich, na gut, ja, wenn ihr nur das braucht, dann arbeite ich halt als Fahrer. Passt auch für mich. Und 2 Wochen später kommt mein Chef auf mich zu und meinte, Tim, du hast ja jetzt Stundenzettel unterschiedlich geführt fürs Testen und fürs Fahren. Lass das weg, wir zahlen dir das viele für alles. Und ich dachte mir, wow. Und während schon der erste Teil, dass ich überhaupt diesen Job bekommen habe, ein Wunder war, hat Gott gesagt, nö, legen wir noch einen drauf. Geben wir doch auch noch seinen Traumjob als Fahrer. Ach, dann legen wir doch noch einen drauf. Dann bezahlen wir ihn doch gut für alles. Ich dachte mir, wow, Gott, du meinst es wirklich gut mit mir. Dankeschön. Und letztes Jahr war ich in Afrika und ich hatte 2 Schlüssel für einen wichtigen Raum und ich war der Einzige, der diese Schlüssel bekommen hat. Und in der ersten Woche habe ich schon den ersten Schlüssel verloren. Und dann irgendwie so, toll, direkt weg, ich habe nur noch einen, dann muss ich mir den ständig mit irgendwem teilen, der Raum ist total wichtig, wie ist denn das passiert? Und habe dann eine Woche lang irgendwie nach dem Schlüssel gesucht und habe versucht, ihn zu finden und er ist einfach nicht aufgetaucht und ich hatte schon ein paar Mal gebetet, aber irgendwie ist nichts passiert und dann war ich so, na gut, dann ist er halt jetzt weg. Und dann war ich eines Morgens in meiner stillen Zeit, habe ich die Prophetenstelle gelesen, wo der eine ja in den Himmel aufgenommen wird und dann der andere betet, Gott, gib mir doch doppelt die Autorität von dem. Ich meine, der hat schon krasse Sachen gemacht, aber ich möchte 2-mal die Autorität von dem haben. Und das hat mich so inspiriert, dass ich am Morgen gebetet habe, Gott, ich will einfach viel mehr erleben, gib mir irgendwie das Doppelte von dem, was ich jetzt habe. Und dann habe ich das einfach mal so stehen gelassen und bin ins Bett gegangen. Und am nächsten Morgen bin ich aufgewacht und die meinen Newsletter lesen, haben das schon gehört, die Geschichte. Ich bin aufgewacht und der Schlüssel lag in meiner Hand. Und ich hab nicht mal bewusst dafür gebetet, sondern ich habe einfach nur gesagt, Gott, ich möchte mehr von dir erleben. Und ich wache auf mit dem Schlüssel in der Hand. Und erst war ich auch so ein bisschen ungläubig und dachte, naja, das war vielleicht der eine Schlüssel, den ich noch hatte. Geh zu meiner Hose und schau nach und da war der andere drin. Und ich war wirklich so, wow, Gott, du meinst es echt gut mit mir. Dankeschön. Und ich glaube, Gott weiß, was wir brauchen. Und Gott sieht uns, Gott ist bei uns, Gott kennt, was jeder Einzelne von uns braucht. Und er sieht uns in den kleinen Dingen, sei das die S-Bahn, sei das sich nicht stressen lassen. Er sieht uns in materiellen Dingen, sei das die Mütze, sei das der Schlüssel, den ich verloren habe. Und er sieht uns auch in den großen Lebensentscheidungen, die mit Arbeit und sonst was zu tun haben. Und durch diesen Job war ich in der Lage, die letzten 2,5 Jahre mehr oder weniger im Ausland zu leben, mir das zu finanzieren, eine Jüngerschaftsschule zu machen. Ich war letztes Jahr ein ganzes Jahr lang in England und in Afrika und ich musste niemanden um Spenden bitten, weil ich diesen Job damals hatte und weil ich genug Geld dafür verdienen konnte. Und er kam von einem Tag auf den nächsten und ich habe wirklich gemerkt, wow Gott, du versorgst, du kennst meine Zukunft, du weißt, wie meine nächsten 2,5 Jahre ausschauen. Und weil du wolltest, dass ich da hingehe, hast du es auch möglich gemacht. Wenn jetzt jemand sagt, toll Tim, dass du das erlebst, aber habe ich jetzt noch nicht so viel erlebt, dann möchte ich euch ermutigen, wir wollen am Ende von der Predigt, will ich besonders dafür beten. Ich glaube, dass Gott jedem Einzelnen von uns auf diese Art begegnen möchte. Das ist nichts, was er für besondere Menschen parat hält oder sonst wie, sondern das ist was er für jeden Einzelnen hier vorbereitet hat. Das finde ich so toll an der Geschichte vom Anfang, weil Thomas nicht da war, hat Gott gesagt, na gut, für den einen komme ich halt nochmal. Alle anderen waren ja da, aber nur Thomas hat gefehlt und Thomas konnte es nicht fassen und Gott hat gesagt, na gut, dann komme ich halt zurück, dann zeige ich mich halt nochmal für ihn. Ich glaube, Gott hat für jeden Einzelnen hier im Raum was vor, hat einen Plan, hat was Gutes für euch und dafür wollen wir später noch beten. Aber was ich in all diesen Geschichten gemerkt habe, da überkommt mich tiefe Freude. Da kann ich nicht anders wie lachen, wenn ich mit einem Schlüssel aufwache, der weg war. Da kann ich einfach nicht anders als fröhlich sein. Und letztens hatte ich eine sehr besondere Begegnung. Wir waren den ganzen Tag einkaufen und mir ging es echt schlecht am Abend. Ich saß im Auto, mir ging es gar nicht mehr gut. Ich hatte wahnsinnige Kopfschmerzen. Und dann habe ich aber festgestellt, boah, morgen bräuchte ich dringend einen Tag frei. Und gestern hat mir mein Chef geschrieben, dass ich die ganze Woche nicht in die Arbeit kommen soll, weil sie gerade nichts für mich haben. Ich dachte mir, wow Gott, schon bevor ich wusste, was ich morgen brauche, wusstest du, was ich morgen brauchen würde. Du hast schon dafür gesorgt, dass ich frei habe und einen Tag Pause habe. Da wusste ich noch gar nicht, dass ich einen Tag frei brauche. Und was noch cooler war, ist, dass ich dann am Abend ins Bett gegangen bin und dachte, oh nee, jetzt kann ich die ganze Nacht nicht schlafen, ich habe total Kopfweh, das wäre eine richtige blöde Nacht. Das will ja gar nichts. Und genau in der Nacht hat mir Gott die Idee für diesen Input hier gegeben. Genau in der Nacht lag ich im Bett und ich habe eigentlich gar keine Schmerzen mehr gespürt, weil Gott mir quasi zugepredigt hat. Und ich dachte mir, wow Gott, mit dir kann man ja wirklich alles erleben. Mit dir gehen auch meine Schmerzen weg. Mit dir wird aus einer blöden Nacht eine richtig, richtig starke Nacht. Eine richtig starke Nacht, die hoffentlich auch andere Menschen beeinflusst. Und das Schöne daran ist, wenn uns Freude überkommt, und ich saß in dem Auto und ich musste einfach lachen, weil ich dachte, wow Gott, du hast es so gelenkt, dass ich morgen frei habe und ich wusste das noch gar nicht. Ich musste wirklich lachen und das, obwohl ich Schmerzen hatte, wo es mir nicht gut ging, musste ich wirklich innerlich so vor mich hingrinsen und dachte mir, wow Gott, ja, du bist ja so gut. Und das Schöne daran ist, wenn uns was begeistert und wenn wir Freude haben, wenn wir freudig sind, dann passiert was, dann haben wir ein Bedürfnis, das zu erzählen. Die meisten Menschen von uns, wenn wir im Urlaub waren und wir haben einen tollen Urlaub erlebt und wir haben was ganz Besonderes erlebt, dann haben wir das Bedürfnis, das zu erzählen. Dann wollen wir rausgehen, dann wollen wir das anderen Leuten mitteilen, weil wir denken, wow, sowas Tolles, das muss ich jemandem erzählen. Die ganze Idee von Social Media ist darauf ausgebaut, dass man was Tolles erlebt und das anderen erzählen kann. Für ältere Generationen ist es der WhatsApp-Status, aber jeder von uns hat was, wo er sich ausdrückt, wo wir was zeigen können. Und ich glaube, da kann es uns genauso wie den Jüngern gehen, dass wenn wir mit Freude erfüllt werden, dass wir dann rausgehen wollen und es erzählen wollen, dass wir das eigentlich nicht zurückhalten wollen. Und damit wollen wir zum Anfang der Predigt kommen. Es gibt ja heute keine Kinder, deswegen können wir lange überziehen, muss ja niemand irgendwas abholen. Hat aufgegeben. Könnt ihr eine Folie weiterklicken? Mein Klicker hat aufgegeben. Joshua? Könnt ihr? Super, Zeuge sein. Oh, das war eins zu viel. Ja, mein Klicker geht wieder. Ich glaube, die Bibel ruft uns mehrfach auf, dass wir Zeugen sein sollen, dass wir rausgehen dürfen, dass wir das von Jesus erzählen sollen. Und deswegen möchte ich kurz ein bisschen darauf eingehen, was ist eigentlich die Aufgabe von einem Zeugen? Was ist eigentlich ein Zeuge überhaupt? Und da ist das Erste, ein Zeuge muss es selbst erleben. Ja, niemand kann Zeuge sein. Wir haben ein paar Anwälte hier drin sitzen. Niemand kann etwas bezeugen, was er nicht selber erlebt oder gesehen hat. Das gilt nicht, das zählt nicht. Und wenn du jetzt sagst, ja gut, ich war aber vor 2000 Jahren nicht dabei, ich war gerade anderweitig beschäftigt, wie soll ich das denn jetzt teilen? Dann ist die gute Nachricht, wenn Jesus heute lebt und heute in unserem Leben wirkt, dann heißt es, dass er damals auferstanden ist. Und ich glaube nicht, dass wir den Leuten tief theologisch erklären müssen, was es mit Gott auf sich hat, was es mit der Auferstehung auf sich hat und sonst was. Sondern ich glaube, dass wir den Leuten erzählen sollen, was wir in unserem Leben erleben. Was wir mit Gott heute erleben dürfen. Weil wenn wir Gott heute noch erleben, dann bedeutet das, dass er damals auferstanden ist. Und der zweite Punkt ist, wir sollen Zeugen sein und keine Anwälte. Und ich glaube, oft haben wir diesen Druck, wenn wir was von Gott erzählen, wenn wir von unserem Glauben erzählen, dann fühlen wir uns wie ein Anwalt. Dann denken wir, ja, jetzt muss ich aber Jesus verteidigen. Und ich fand das so schön in Patricks Predigt vor 3 Wochen, wo er gesagt hat, niemand muss Gott verteidigen. Gott hat's im Griff. Gott ist mächtig genug, wir müssen ihn nicht mit Worten verteidigen. Und ich glaube, es gibt Momente, wo es vielleicht angebracht ist, Gott zu verteidigen. Aber ich glaube, primär sind wir dazu aufgerufen, Zeugen zu sein. Und gleichzeitig, wenn wir uns das Gericht vorstellen, sind wir auch nicht der Ankläger. Unsere Aufgabe ist nicht primär, andere zurechtzuweisen, sie anzuklagen. In der Bibel heißt es, der Teufel wird der Ankläger sein und Jesus wird unser Verteidiger sein. Ich glaube, diese Sachen dürfen wir ihm überlassen. Er wird sich um uns kümmern. Wir dürfen einfach Zeugen sein. Und ich glaube, wir müssen uns auch nicht als Angeklagte fühlen. Ich glaube, wir dürfen die Freiheit haben. Wir sind nicht angeklagt. Wir müssen nichts verteidigen. Wir sind Zeugen. Wir berichten, was wir gesehen haben. Und dabei bleibt's. Und dazu möchte ich noch eine Bibelstelle anschauen. Der 1. Korinther 2, 1 bis 5. Liebe Brüdern und Schwestern, als ich zu euch kam und euch Gottes Botschaft brachte, die bisher verborgen war, habe ich das nicht mit geschliffener Rede und menschlicher Weisheit getan. Ich wollte bewusst von nichts anderem sprechen als von Jesus Christus, dem Gekreuzigten. Dabei war ich schwach und elend und zitterte vor Angst. Was ich euch sagte und predigte, geschah nicht mit ausgeklügelter Überredungskunst. Durch mich sprach Gottes Geist und wirkte seine Kraft. Denn euer Glaube soll nicht auf Menschenweisheit gründen, sondern auf Gottes rettender Kraft. Wir müssen niemanden überzeugen. Wir müssen nicht besonders toll reden können. Wir müssen nicht uns besonders toll formulieren. Sondern es reicht, wenn wir sagen, was wir gesehen haben. Weil der Heilige Geist macht den Rest. Der Heilige Geist ist der, der die Herzen berührt. Es geht nicht darum, dass andere Leute unseren Glauben verstehen, sondern es geht darum, dass andere Leute unseren Glauben erleben. Dass sie sehen, unser Glaube ist echt. Es gibt viele Religionen, die viel behaupten, aber unsere Religion ist eine Religion, die echt ist, wo wir Gott erleben dürfen, wo wir sehen dürfen, was Gott tut. Und der dritte Punkt, ein Zeuge hat nicht alle Antworten. Ich glaube, es gab noch keinen Fall, wo der Richter im Richterstuhl saß und gesagt hat, ja, Herr Zeuge, Sie haben dessen das behauptet, gesehen zu haben, aber können Sie denn überhaupt das Motiv erklären? Können Sie denn überhaupt den ganzen Fall erklären? Können Sie denn den Ablauf darstellen? Der Zeuge würde sagen, nein. Ich habe gesehen, was ich gesehen habe, deswegen bin ich hier. Ich kenne die zwei gar nicht. Ich war einfach nur zufällig in dieser Straße. Ich habe es nur zufällig gesehen und ich bin hier, um das zu bezeugen, was ich gesehen habe. Alles außenrum verstehe ich vielleicht nicht, weiß ich nicht. Ich habe auch nicht alle Antworten. Aber es geht darum, dass wir bezeugen, was wir gesehen haben. Die Band kann gerne vorkommen. Und ich möchte mit einer letzten Rede, mit einem letzten Bibelvers abschließen, Kolosser 4,6. Eure Rede sei allzeit wohlklingend und mit Salz gewürzt, dass ihr wisst, wie ihr einem jeden antworten sollt. Und die Bibelstelle war mir so wichtig, weil ich, oder vielleicht müssen wir erst analysieren, was hat es mit Salz auf sich? Warum macht man Salz ins Essen? Ja? Und warum salzt man? Damit es schmackhaft wird, damit es attraktiv schmeckt, damit es irgendwie einen Geschmack bekommt. Und gleichzeitig, was tut Salz? Salz, wenn man Salz pur isst, wird man sehr durstig und man kriegt ein Verlangen für Sachen. Und ich merke so oft, wenn ich von meinem Glauben erzähle zu Nichtchristen, dann mache ich eine Sache, ich nehme das Salz raus. Weil ich möchte ja, dass die Leute das verstehen können, dass sie es nachvollziehen können. Und wenn ich zu irgendeinem besonderen Event gehe, wo viel passiert, dann sage ich vielleicht, ach, ich gehe nur in den Gottesdienst. Und dann kommt die Antwort, ah cool, viel Spaß, und das Gespräch ist beendet. Und letztens habe ich was Spannendes gemacht. Ich bin zu einer Revival Night hier in München gegangen. Und dann wurde ich von einem Freund gefragt, hey Tim, warum bist du gestern nicht ins Volleyballtraining gekommen? Wir haben dich vermisst. Und ich habe geschrieben, ich war auf einer Revival Night. Und er war, was ist das? Und ich war, ja, das ist ein cooles Event, wo wir Gott anbeten und es sind einige Heilungen passiert. Und er hat geschrieben, was sind Heilungen? Also das musst du mir nochmal erklären. Und wir sind direkt in ein Gespräch gekommen. Nicht, weil ich gelogen habe, nicht, weil ich den Abend besser dargestellt habe, als er war, sondern weil ich den Abend genau so benannt habe, wie er war. Weil ich meine Rede nicht, ich habe nicht das Salz rausgenommen, sondern ich wollte, dass er manche Sachen nicht versteht, weil er dann nachfragt und er war interessiert und er war sofort, er studiert Medizin und er war sofort, Heilungen, das musst du mir erklären, das klingt ja sau spannend, was hat es damit auf sich, wie funktioniert das? Er war sofort im Gespräch dabei und ich habe gemerkt, es macht einen großen Unterschied, wie wir von unserem Glauben reden, wie wir anderen erzählen. Wenn wir das Salz aus unserer Rede rausnehmen, dann wird unsere Rede gut verträglich. Jeder, der ein Essen isst, das nicht gewürzt ist, sehr gut verträglich, sehr gut für den Magen. Aber ich glaube, wenn ihr zum Restaurant geht und draußen steht drauf, wir würzen überhaupt nicht, damit es gut verträglich ist, würde sich kaum jemand denken, oh ja, da möchte ich unbedingt reingehen, weil es fad schmeckt. Es schmeckt nicht interessant, es schmeckt nicht spannend. Und niemand geht in ein Restaurant, das beim letzten Mal total fad geschmeckt hat. Niemand wird sich denken, oh ja, da möchte ich unbedingt nochmal hin. Wow, das war ja klasse, wie gut ich das vertragen habe. Und ich habe festgestellt, dass ich zum Beispiel meinem besten Freund, ich habe ihm auch die Geschichte mit dem Schlüssel in Afrika erzählt. Als ich das erlebt habe, er war einer der ersten, die ich angerufen habe. Nur dass Gott das getan hat, das habe ich irgendwie nicht über die Lippen gebracht. Ich habe ihm die Geschichte erzählt, weil die Geschichte an sich schon sehr cool ist. Aber irgendwie dieser springende Punkt geht verloren. Und die Herrlichkeit Gottes kommt nicht rüber, wenn ich die Geschichte ohne Gott erzähle. Und was spannend ist, wenn ich die Geschichte ohne Gott erzähle, dann war es Zufall und damit ist die Sache vorbei. Aber wenn ich die Geschichte mit Gott erzähle, dann dürfen die Menschen feststellen, dass es kein einmaliges Ereignis. Wenn das wirklich Gott war, wenn er das kann, wenn er das gemacht hat, dann ist er in der Lage, das wieder zu tun und dann wird es interessant. Dann wird es was Spannendes, was wir erleben können, was wir haben können. Und das möchte ich euch zusprechen, mutig zu sein, von unserem Glauben normal zu erzählen. Ich glaube, dass diese Freude, die wir oft haben, wenn wir Sachen mit Gott erleben, dass wir ein natürliches Verlangen haben, das zu erzählen. Und ich glaube, dass der Feind kommt und uns das klauen will und sagen möchte, erzähl es nicht, war doch nur Zufall. Erzähl das denen doch nicht, der wird es nicht verstehen. Der wird dich komisch anschauen, erzähl es nicht. Und wir wissen, in der Bibel heißt es, der Feind kommt, um zu klauen und um zu zerstören und um wegzunehmen. Und ich möchte euch das zusprechen, lasst euch diese Freude von Gott nicht wegnehmen. Bewahrt euch diese Freude, indem ihr so erzählt, wie es passiert ist. Indem ihr frei von eurem Glauben erzählt, mit der Freude, die wirklich stattgefunden hat. Und ich möchte zum Abschluss noch beten. Ihr könnt gerne aufstehen. Ja, Herr, ich danke dir. Ich danke dir, dass du ein Gott bist, den wir heute erleben dürfen. Ich danke dir, dass du ein Gott bist, der zu uns kommt, der uns begegnet. Ich danke dir, dass du ein Gott bist, der uns sieht und der unsere Bedürfnisse beantwortet. Ich danke dir, dass du ein Gott bist, der uns kleine Geschenke im Alltag macht und der uns bei großen Entscheidungen hilft. Ich danke dir, dass du ein Gott bist, für den nichts unmöglich ist. Und ich bitte dich, komm du heute zu jedem, der sagt, dass er noch nicht so viel mit dir erlebt. Oder zu jedem, der sich ausstreckt und sagt, Gott, ich möchte mehr mit dir erleben. Ich möchte dir mehr begegnen. Ich möchte von deiner Freude gefüllt werden. Die Freude, die kommt, wenn ich Zeit mit dir verbringe. Und Herr, beantworte du das. Komm du heute mit deiner Freude. Komm du mit deiner Gegenwart. Berühr du unsere Herzen. Schenk uns deine übernatürliche Freude und begegne uns. Komm du her. Amen.